Herzlich willkommen zu Divan im Gespräch, dem Videopodcast des Divan, das arabische Kulturhaus in Berlin. Mein Name ist Darius Hofmann und ich werde heute wieder zusammen mit Merit Jakob Lakrimdi moderieren. Und auch wie immer der obligatorische Hinweis, auch für dieses Video gibt es sowohl deutsche als auch arabische Untertitel. Ja, endlich muss man sagen, haben wir mal eine Frau zu Gast bei uns im Podcast. Das war wirklich längst überfällig und wir sind da auch selbstkritisch und geloben in Zukunft Besserheit. Also unser heutiger Gast ist Hanan Natur. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie studierte Arabistik, Islamwissenschaft, deutsche Philologie und Modern Middle Eastern Studies an den Universitäten Göttingen, wo sich auch unsere Wege schon einmal kreuzten, Paris, Sorbonne und Oxford. In ihrer Dissertation erforschte sie Narrative der Befreiung, Emanzipation und Dekolonialität in zeitgenössischen arabischen Prosatexten aus Tunesien, vornehmlich im Zeitraum zwischen der Unabhängigkeit Tunesiens von Frankreich im Jahr 1956 und der Gegenwart. Sie arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin für ein Projekt des Europäischen Forschungsrats unter dem Titel PALRED, Country of Words, Reading and Reception of Palestinian Literature from 1948 to the Present. Und aktuell arbeitet Hanan Natur an dem Projekt Temporal Communities Doing Literature in a Global Perspective an der Freien Universität Berlin. Ja, Frau Natur, die erste Frage, die ich direkt habe, ist, könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, was genau eigentlich Prosa-Literatur ist und warum Sie sich speziell das Beispiel Tunesien angeschaut haben?
Sehr gern. Ich freue mich jetzt auch mal auf Deutsch über meine Forschung hier sprechen zu können. Ich mache das meistens auf Englisch, weil ich die Arbeit auf Englisch geschrieben habe, um auch sozusagen in der arabischen Welt und auf Konferenzen international mich verständlich machen zu können. Aber es ist was Tolles, das dann auch in der eigenen Muttersprache nochmal zu machen. Warum Tunesien, warum Prosa? Also ich würde umgekehrt anfangen wollen, warum Tunesien? Und mit den drei Narrativen anfangen wollen, auf die ich mich konzentriert habe. Befreiung, Emanzipation und Dekolonialität. Diese Themen sind sozusagen im tunesischen Diskurs nicht erst seit dem arabischen Frühling, dem sogenannten arabischen Frühling, präsent, sondern auch schon lange in der Geschichte des Landes vorher. Seit dem arabischen Frühling aber haben sich viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf das Land konzentriert und Interesse gezeigt aus soziologischer Sicht, politischer Sicht, religionswissenschaftlicher Sicht. Aber meine Frage war, was ist mit der Literatur? Und zwar nicht nur als beschreibendes Element, sondern auch als Element, das uns hilft, die Welt verständlich zu machen, zu hinterfragen, mitzuformen. Das heißt, die Narrative sind eines der Hauptargumente, warum ich mir das Beispiel Tunesien angeschaut habe, nicht nur als ein sehr randerforschtes Thema in der Arabistik und Literaturwissenschaft, zumindest in Europa, sondern auch einfach, weil dieses Thema und die tunesische Literatur und diese Frage nach dem, wer sind wir, wie kann ein freies Tunesien aussehen, von Kolonialismus, aber auch von lokalen Regimen, die vielleicht auch eigene Repressionsmaßnahmen haben. Wie geht das Hand in Hand und wie können wir diese Frage immer wieder neu stellen? Von der Unabhängigkeit, aber auch dann später zu vielen Zäsuren sozusagen, wo immer wieder neu verhandelt wurde. Wie kann ein freies Tunesien aussehen? Soll das sich eher an Europa orientieren? Soll sich das eher an arabischen Werten orientieren? Und wenn man dann genauer hinschaut, ist das natürlich immer relativ plakativ, diese Opposition, und die Literatur ermöglicht uns eben, diese Zwischentöne deutlich zu machen. Warum Prosa? Mir war es wichtig, das Wort und auch den literarischen Begriff Prosa hier zu wählen, weil oft der arabistische Fokus auf Ägypten, der Levant gelegen hat, aber gar nicht auf Nordafrika. Und zu sagen, hier gibt es Prosa, die auch es auch verdient, gelesen und studiert zu werden und erforscht zu werden, ein ästhetisches Argument zu machen, das war mir wichtig, zu sagen, nicht nur diese Narrative aus politischer Hinsicht zu untersuchen und was oft der Fall ist in meinem Fach, Bücher oder Romane zu lesen und zu denken, was können wir daraus jetzt politisch deuten, 1:1. Das war nicht mein Anliegen, sondern auch zu schauen, was können diese Romane uns literarisch sagen, wie interpretieren sie das Genre eigentlich, unabhängig vom europäischen Roman. Mhm. Und das war so sozusagen dieser Prosa-Begriff im Englischen und jetzt auch in der Publikation des Buchs wird wahrscheinlich eher Fiction der Begriff sein, weil das dann doch alles Romane waren und ich aber auch durch diesen Prosa-Begriff es mir möglich war, auch auf die Short Stories und die Kurzgeschichten eben hinzuweisen, die viel im 20. Jahrhundert geschrieben wurden von den ganzen Journalisten, die auch Autoren waren, ne? Das ist sozusagen die Vorgeschichte und da habe ich auch ein großes Kapitel mit dazu zusammengebaut, weil es das eben noch gar nicht gab auf Englisch, mhm. zu schauen, wie es so die ganze Vorgeschichte, bis es zu diesem Roman-Genre kam.
Okay,
das heißt vielleicht nochmal ganz kurz nachhakend an der Stelle, Prosa im Sinne von fiktionaler Literatur, die erzählend ist, vielleicht auch dann in Abgrenzung zu Lyrik?
Absolut.
Weil das, also Lyrik ja auch an sich, sag ich mal, gerade in der arabischsprachigen Literatur auch einen relativ hohen Stellenwert hat oder viele damit ja irgendwie auch viel anfangen können.
Ganz richtig.
Ja.
Also die Lyrik fasziniert mich auch, da habe ich meine Masterarbeit zugeschrieben. Das ist einfach unglaublich toll und faszinierend, wie mit wenigen Worten ganz viel gesagt werden kann. Und für die Fiction und sozusagen Prosatexte habe ich mich entschieden, mit Blick auf das Thema der Doktorarbeit, diese Narrative der Befreiung, Emanzipation und Dekolonialität im zeitlichen Wandel im Detail immer wieder zu verfolgen und so die Nuancen, zum Beispiel was die verschiedenen gesellschaftlichen Ungleichheiten betrifft, herauszustellen. Das kann man mit dem Roman ganz toll, weil eben nicht nur durch die literarischen Figuren das gemacht wird und dargestellt wird, sondern auch durch verschiedene Arten, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht sonst nicht zu Wort kämen. Mhm. Ne? Also das ist ganz, ganz toll, was dieses Genre uns erlaubt, in diesem gesellschaftspolitischen Blick sichtbar zu machen. Und es war mir auch ein Anliegen, weil oft auch ein Fokus eben auf die Lyrik gelegt wird, die ja sozusagen der Diwan al-Adab ist und das literarische Gedächtnis, die Identität auch des arabischsprachigen Raums mit all seinen Differenzen und Vielseitigkeiten natürlich. Aber dass es aber auch immer schon narrative Genres gegeben hat. Erzähl eben, die auch genauso gereist sind durch die verschiedenen Zeiten und Länder, das fand ich auch ebenso faszinierend. Und deswegen bin ich irgendwie als Literaturwissenschaftlerin an beidem interessiert und habe jetzt für diese Doktorarbeit eben einen Fokus gesetzt auf das gesellschaftspolitische Genre Roman.
Ja, sehr interessant. Wir haben jetzt auch eben gerade schon viel über Literatur als Mittel quasi gesprochen. Sie haben erst gesagt, es geht Ihnen gerade explizit darum, Literatur auch an sich mit der eigenen Ästhetik sozusagen wahrzunehmen und auch im Kern zu verstehen, unabhängig davon, dass Literatur dann ja auch immer noch eine politische Dimension hat, aber dass man sie sich eben auch als Wert für sich anschauen kann. Mhm. Da sind jetzt gerade schon ein paar Begriffe gefallen, auf die ich gerne ein bisschen näher eingehen würde, weil uns das sehr interessiert. Sie haben davon gesprochen, dass Literatur irgendwie als Mittel der Identitätsbildung und der eigenen Geschichtsschreibung, ich denke gerade auch in so postkolonialen Zusammenhängen beispielsweise und auch wenn man sich mit Narrativen beschäftigt, ist ja zum Beispiel die Frage der Erinnerung oder die Frage der, wie definiere ich meine Geschichte, vielleicht in Abgrenzung, vielleicht auch in Kontinuität zu etwas. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, wo Literatur vielleicht eine Vorreiterrolle hat oder einfach ein prägendes, gesellschaftlich prägendes Instrument ist, trotzdem mit Wert an sich sozusagen?
Das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Sie sprechen da wirklich den Kern an meiner Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit, weil Geschichte die zentrale Dimension dieser Narrative ist und sich in allen Texten wiedergespiegelt hat. Und wie wir unsere Geschichte neu erzählen, gerade in einem postkolonialen Kontext, das war dann noch so das Spezial, der Spezialblick dieses tunesischen Kontexts, mhm. wo ich besonders eben Romane von 1987 bis 2017 untersucht habe, also in der Zeit von Ben Ali bis 2011, aber auch ein bisschen danach geschaut habe. Und in dieser Zeit spielt diese Erinnerungsfrage eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe zum Beispiel eines von meinen 5 Kapiteln auch wirklich so benannt, also zurückschauend und in die Zukunft blickend, also weil ja oft eben zurückgeschaut wird, zum Beispiel bis zu den Phöniziern im tunesischen Kontext zurück, um auch zu sagen, wir haben eine Geschichte vor Frankreich. Und was sagt das eigentlich? Also wir brauchten jetzt nicht die Mission Civilisatrice, um kulturell wertvoll zu sein. Und das Spannende ist, dass eben die Literatur da auch wieder Zwischentöne ermöglicht. Zum Beispiel, dass ein Autor, Mustafa Al-Kilani, einer meiner Lieblingsautoren, zurückgeht zu den vorislamischen Stammeskriegen und da so eine Episode, den Bassus-Krieg, neu erzählt als Gleichnis der aktuellen Rivalitäten und auch der Art, wie die arabischen Länder einander verlieren durch die politischen Gegebenheiten auch im Nahen Osten und Palästina, dieses Gefühl, alleingelassen zu werden und sozusagen diese zwischen Brüderstämmen sozusagen nicht einander beizustehen. Das ist so eine zentrale Idee, die in diesem Gleichnis des Bassus-Kriegs, in dem sich früher, ganz, ganz früher, 40 Jahre lang zwei Brüderstämme sozusagen bekriegt haben, wegen eines Kamels, das im falschen Territorium stand, um es mal ganz plakativ zu sagen. Also einfach auch grundlos sozusagen, ja. Das ist der Punkt. Und deswegen wird dieses Gleichnis heute wieder herangezogen, um zu sagen, was könnte ein neuer arabischer Osten sein? Und wie kann der auch mit dem arabischen Westen, dem Maghreb, zusammenwirken? Und zwar neu definiert, nicht in Abhängigkeit von Europa, aber im Dialog mit Europa. Also eine neue Art der sogenannten arabischen Renaissance, der Nahda-Bewegung, die so 1850 bis 1950 ganz, ganz grob sich auf verschiedene Aspekte der Kultur, Religion, Gesellschaft neu gestellt hat. Also diese Frage, wie können wir im Dialog mit Europa, aber auch in Abgrenzung zurückkommen zur eigenen Geschichte, ein eigenes Ich und eine eigene Ausdrucksform finden.
Und was ist da das Spezifische am Roman? Weswegen ist dafür der Roman relevant?
Das Tolle an diesem speziellen Buch, Mayar heißt der Roman, der ist leider noch gar nicht in irgendeine Sprache übersetzt. Vielleicht werde ich das irgendwann schaffen. Das Tolle an diesem Roman ist, dass er ganz, ganz sukzessive dem Leser oder der Leserin vermittelt, okay, wir befinden uns in unterschiedlichen Vergangenheitsschichten, indem er zum Beispiel jedes Kapitel mit einem anderen Zitat beginnt, das wiederum aus anderen, zum Beispiel aus der arabischen Traumdichtung oder verschiedenen anderen Genres, aber dann auch französische Autoren zitiert und man plötzlich in diesem Netz an Geschichte gefangen ist und das ganz, ganz sukzessive bemerkt, dass zum Beispiel Figuren so heißen wie die in dem damaligen Bassus-Krieg, dass die zum Beispiel nur gemeinsam herausfinden können, was eigentlich passiert ist. Die haben ihr Gedächtnis verloren und eine Figur, auch unbenannt, erinnert sich an etwas, es gab einen Krieg, denn dann sagt die nächste Figur, ich glaube, ich bin da auch mit tätig gewesen und so weiter. Also die, auf Englisch würde man sagen, uncover, legen diese Geschichte nach und nach frei. Und ich glaube, dass das im Genre Roman mit den mehr Wörtern, die man nutzen kann und diesen kleinen Nuancen an, ist es jetzt Wahrheit oder ist das Traum oder ist das nur vorgestellt oder wo befinden wir uns gerade, dass das im Detail dort besser möglich ist.
Und wenn wir uns jetzt nochmal Ihre Dissertation angucken, wirklich mit diesem Schwerpunkt auf 30 Jahre Tunesien, das waren ja 30 Jahre mit mindestens 2 oder vielleicht auch 3 Epochen, wenn man das so einteilen möchte, also Diktatur, sogenannter arabischer Frühling und danach so ein bisschen die Depression des gescheiterten arabischen Frühlings. Wie haben sich diese unterschiedlichen politischen Phasen sozusagen dann auch von außen auf die AutorInnen ausgewirkt?
Das ist eine Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe und ich wurde eines Besseren belehrt, indem ich mir die Literatur angeschaut habe. Und zwar ist es verbunden mit der größeren Frage, die wir uns als Literaturwissenschaftlerinnen immer stellen müssen, nehme ich die Politik und die Einteilung an verschiedenen Phasen und schaue dann, was in der Literatur passiert oder was dann sich für mich als besser oder zielführender erwiesen hat. Ich schaue mir die Literatur an und was erzählt die mir eigentlich über die Zeit und wäre die vielleicht auch anders eingeteilt, als sozusagen nur, wer ist gerade an der Macht. Das war eine meiner Erkenntnisse und doch habe ich 1987 als Startdatum gewählt, was ja dezidiert der Beginn von Bin Alis Regime ist, also ein politisches Datum, weil auch mit diesem Regime es gar nicht so plakativ möglich ist zu sagen, sofort Repression, sondern wenn man sich da wieder die Geschichte anschaut, war ja der erste Präsident des unabhängigen Tunesiens, Habib Bourguiba, erstmal so der Vater des modernen Tunesiens gefeiert. Der ist aber auch sukzessive repressiver geworden. Und zwar zu dem Punkt, dass am Ende alle erleichtert oder viele erleichtert waren, dass er beseitigt wurde durch diesen sogenannten stillen Coup oder medizinischen Coup, dass verschiedene Gutachten eingeholt wurden und er für unfähig seines Amtes nach 20 Jahren erklärt wurde. Und das heißt, dieser Zine El Abidine Ben Ali wurde erstmal willkommen geheißen und er hat sich auch nicht sofort mit Zensur der Kultur auferlegt sozusagen. Aber das ist stückweise gekommen und in der Literatur ist es wichtig, also war es mir wichtig, nicht nur auf diese einzelnen Zäsuren und Wendepunkte zu schauen, sondern auch, was passiert eigentlich dazwischen? Was können wir da für andere Fragen stellen, die wir auf dem Höhepunkt der Zensur nicht stellen konnten? Und da habe ich zum Beispiel ein super spannendes Kapitel schreiben dürfen zu zwei Romanen, die vor 2011 geschrieben wurden, aber erst dann publiziert wurden, weil es erst dann möglich war. Und wo sich ein ganz neuer Ton des politischen, der politischen Satire bemerkbar macht. Das auch in der tunesischen Literaturwissenschaft, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, auch mit den Autoren und Literaturwissenschaftlern vor Ort gemeinsam diese Literatur zu untersuchen. Das wird dort auch als Trend besprochen, als der politische Roman. Das heißt nicht, dass es vorher keine politische Literatur gab, im Gegenteil. Da gibt es ja auch die große Engagement-Debatte natürlich, genauso wie es das im Französischen gibt. Aber das gibt es ja auch im Arabischen als Iltizam. Und die tunesische Literatur hat da ihre eigene Antwort drauf auch, die dann auch neue Formen sucht, nicht nur des politischen Themas, sondern auch der Form, der literarischen Form. Deswegen, wenn ich nach diesen Zäsuren gefragt werde, muss ich immer
ausholen. Ich finde das deshalb spannend, weil das mein Eindruck ist, dass so im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs so immer ein sehr starker Fokus auf diese Wendepunkte, jetzt gerade war ja die Zeitenwende in Deutschland oder wir haben das hier häufig auch in den Gesprächen, Zäsuren im Verhältnis zwischen Deutschland und der arabischen Welt. Da gibt es ja dann auch so ein 9-11 als eine Zäsur. Und dass das, also Spannende jetzt hieran ist, sozusagen so ein bisschen zu dekonstruieren, wo das herkommt. Dass es halt vor allem ja meistens politisch geframed ist. Und auch ein bisschen von oben herab, weil also die meisten Leute haben sich diese Zäsuren ja jetzt so auch gar nicht ausgedacht, geschweige denn kulturell geprägt.
Beziehungsweise man könnte vielleicht sogar noch ergänzen, die Frage wäre dann ja auch eher, wie bereitet Literatur Zäsuren vor, begleitet sie, bereitet sie nach? Also das ist ja, wie Sie eben schon gesagt haben, ein wechselseitiger Prozess und nicht etwas Politisches passiert im Vakuum und danach reagiert die Kultur.
Ja. Ein tolles Beispiel wäre, dass der Roman, der am allerspätesten veröffentlicht wurde, dieser Maya-Roman von Mustafa al-Kilani, 2017 veröffentlicht, das ist der, der bis zu den vorislamischen Kriegen zurückgeht. Ne? Okay. Also sozusagen am weitesten zurück. Ja. Und deswegen ist es auch so die Freiheit, die Literatur ermöglicht, ganz außerhalb dieser Restriktionen zu denken. Das ist, finde ich, auch einer der tollen Aspekte, ne? Dass man eben im Prinzip eine Zeitreise unternehmen kann dadurch.
Ja.
Ich würde da gerne auch noch einmal einhaken. Sie haben eben ja schon davon gesprochen, dass es eben natürlich auch für Literaturschaffende ein großes Problem ist oder einfach eine Schwierigkeit darstellt, wenn es dann in repressiven Regimen auf einmal Zensuren gibt.
Ja.
Ich meine, das ist was, was man aus deutscher Perspektive ja auch nur zu gut weiß. Wie wird das denn quasi literarisch verarbeitet? Also ich sag mal, Literatur bietet ja auch die Möglichkeit, Räume des Sagbaren und des Unsagbaren deutlich zu machen, durch beispielsweise bewusstes Auslassen von Dingen. Also man hat ja stilistische Mittel, die einem dann vielleicht einen Hinweis darauf geben oder einfach einen sehr kreativen und dann doch ja am Ende des Tages auch einen ziemlich freien Umgang damit, wie man das dann literarisch verarbeitet sozusagen oder auf Dinge aufmerksam machen kann.
Ja, tolle Frage. Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, die eben dieses Politische mit dem Literarischen zusammenbringt. Denn die Literatur ist ja auch in einem Literaturbetrieb, auf einem Literaturmarkt. Ne? Die ist ja auch nicht nur für sich stehend. Ja. Das ist deshalb besonders spannend. Und die Literatur Tunesiens findet da ganz viele Ausdrucksformen, die umgehen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Hossein al-Wads, Sa'adatuhu Sayyid al-Wazir, also His Excellency the Minister. Das gibt es ein bisschen, so zumindest einen Auszug übersetzt auf Englisch. Seine Exzellenz der Minister, das ist eine Parodie, ne? Auf, ich würde sagen, Habib Bourguiba, weil sich dieser Roman also er widmet sich einem Lehrer, der berufen wird zum Minister in der Regierung seines Cousins. Also der Cousin ist der Prime Minister und er wird jetzt plötzlich berufen. Dieses Ministerium gab es vorher überhaupt gar nicht. Das heißt, er hat auch eigentlich keine Aufgaben und er wundert sich, was soll er denn jetzt machen? Und eigentlich ist er trotzdem begeistert, dass er jetzt besser verdient und auch irgendwie was zu sagen hat und so weiter. Und ist aber ein furchtbar unsympathischer Protagonist, der da entworfen wird, der sich absolut unrespektvoll Frauen gegenüber verhält. Also einfach ein richtig unsympathischer Mensch, der dann auch noch die tunesische Ökonomie an einen unbenannten großen Staat verkauft, sozusagen. Ne? Also er bekommt irgendwie Reports und denkt, er macht da das Richtige, aber eigentlich hat er jetzt die neokolonialen Interessen, ich denke, Frankreichs sozusagen unterstützt. Und in dieser Parodie ist das Wort Habib Bourguiba nicht benannt. Es ist nicht benannt, die Liberalisierung der Ökonomie in den 70ern und 80ern, die dieser Präsident verfolgt hat. Aber ganz vieles weist darauf hin und auch auf diesen kruden Zusammenhang zu meinen, man ist sonderlich modern. Aber letztlich handelt er dann gar nicht in den Interessen seines Landes. Das wäre ein Beispiel, aber ein anderes Beispiel wären auch magische Realismen. Ich bin gerade eben an diesem Forschungscluster, Exzellenzcluster Temporal Communities, Doing Literature in a Global Perspective, auch in einem Unterprojekt mit beschäftigt, das sich der spekulativen Literatur widmet und dem sogenannten magischen Realismus, der sich dadurch kennzeichnet, dass Figuren, also literarische Figuren, Fantastischem begegnen, aber gar nicht überrascht sind. Also das ist ein ganz spannendes Phänomen und eine ganz kreative Art, Zensur auch zu umgehen, weil man eben komplett fantastische Welten bis zum Science Fiction hin entwirft und doch ganz viel in der Gegenwart sich und in der Realität sich befindet.
Ist das ein neuerer Trend in der arabischsprachigen Literatur oder auch schon
nicht so neu, wie man denken würde? Und wenn man sich damit auseinandersetzt als literarische Strömung, wird auch oft eigentlich Lateinamerika genannt als sozusagen Garcia Marquez, der sich selber gar nicht als magischer Realist bezeichnen würde, aber oft so als Beispiel, oder Borges, Die werden immer so als Beispiele genannt. Also man kann ja mal in ihre Bücher schauen und dann sich diese Phänomene anschauen. Und in der arabischen Literatur ist es halt so mit dem Aufkommen des Romans in den 80ern. Also er wurde schon vorher geschrieben. Der erste tunesische Roman ist von 1906. Mhm. Seit den 80ern gab es so eine Welle an Publikationen und in diesem Zuge ist dieses Phänomen auch stärker aufgetaucht.
Ich würde nochmal gern zurück zu der Satire, weil da ja auch so ein bisschen hintersteckt, dass es manchmal eine fundiertere oder stärk oder wirkvollere Kritik in der Fiktion gibt.
Ja.
Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ja, man hätte ja auch einfach einen wissenschaftlichen Artikel schreiben können, der das Regime und die Liberalisierung und so weiter kritisiert. Mhm. Aber ich glaube, dahinter steckt ja ein bisschen die Idee, in der Fiktion die Kritik noch wirkmächtiger zu machen. Oder wie sehen Sie das?
Da würde ich Ihnen zustimmen. In der Fiktion liegt die Macht oder auch diese Wucht, dass der Leser oder die Leserin das selber entdeckt und sich dann ertappt fühlt. Und ich glaube, dass das manche Menschen stärker erreicht, wenn sie es denn lesen, als vielleicht ein Report, der sie direkt zur Rechenschaft zieht. Ne?
Mhm.
Also das ist einfach eine andere Herangehensweise und trägt ja auch dazu bei, dass in der Gesellschaft, die das dann liest, sich vielleicht auch mehr Unmut regt und vielleicht etwas, wenn man es jetzt metaphorisch beschreiben würde, wie Schuppen von den Augen fällt. Oh, das ist ja unsere Gesellschaft. Was können wir eigentlich dagegen unternehmen? Mhm. Und das
also über Identifikation auch?
Ja, und auch dadurch, dass man erkennt, dass etwas, was einem politisch verkauft wird, vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was man selber haben möchte oder auch gar nicht so gemeint ist, wie es gesagt wird.
Mhm.
Also diese verschiedenen Ebenen werden da oft angesprochen.
Ja.
Und das ist in der Literatur besonders gut möglich.
Ja, das ist ja dann die Realsatire irgendwann
auch. Mhm.
Und welche Rolle, jetzt haben Sie häufig auch schon den Begriff der Ästhetik erwähnt.
Ja.
Was heißt das eigentlich genau, außer es sieht schön aus?
Genau, im literaturwissenschaftlichen Kontext meine ich mit Ästhetik die literarische Form.
Mhm.
Und damit meine ich konkret, dass der Roman zwar ein Genre ist, aber wie beschreiben wir ihn eigentlich und wie muss ein Text aussehen, dass er ein Roman ist? Und welche Formen gibt es eigentlich? Also es gibt unglaublich viele verschiedene Typen von Romanen, die Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler auch vor Ort versuchen zu klassifizieren. Viele der Texte, die ich untersucht habe, ich habe 10 Romane untersucht in dieser Doktorarbeit, gehen gar nicht nur in eine dieser Kategorien, sondern verbinden die auch wieder untereinander. Aber ein plakatives Beispiel wäre zum Beispiel der sozialrealistische oder Social Realist Roman versus der philosophisch orientierte, der einfach existenzialistisch inspiriert ist. Das sind so die zwei, die immer in den 80ern so entgegengesetzt wurden. Aber in Tunesien haben wir auch viele Untertypen, die spezifisch für Tunesien und den Kontext dort sind. Zum Beispiel wurden nach der Unabhängigkeit 1956 ungefähr 10 Jahre lang ganz viele Romane über diese Unabhängigkeitsbewegung selbst geschrieben und auch über den Effekt, die dieser Prozess und dieser Strukturwandel sozusagen hatte auf Familien. Also die Familien im ländlichen Kontext, die oft vergessen werden im sozusagen urbanen Zentrum der Politik, wo viel entschieden wird. Das ist etwas ganz Spezifisches, was dort aufgetaucht ist und auch ja für mich ein Untertyp ist, der dann wiederum später in den Romanen, die ich untersucht habe, wieder aufgenommen wird, anders interpretiert.
Ja,
das ist sehr interessant. Wir haben fragen uns ein ganz großer Aspekt der Hauptaspekt natürlich von irgendwie Roman oder Literatur im Allgemeinen ist ja die Sprache, auf der sozusagen der Roman verfasst ist. Und das ist ja gerade in, ich sag mal, postkolonialen oder auch im nordafrikanischen Kontext eine ganz relevante Frage.
Ganz richtig.
Vielleicht möchten Sie dazu erstmal allgemein was sagen und dann haben wir unsere Nachfragen.
Ja. Absolut. Eine der zentralen Fragen. Schreibe ich diese Doktorarbeit zu arabischen Romanen, zu frankophonen Romanen oder zu beidem? Das war eine ganz große Herausforderung für mich, weil die Literatur und auch das Leben der Menschen findet in mehreren Sprachen statt. Schon allein, wenn man sich den Dialekt anschaut, dann beginnt der Satz auf Arabisch, endet auf Französisch und hat noch italienische Wörter drin. Also es ist wirklich vom Amazigh-Kontext ganz zu schweigen. Also das ist eine unglaublich reiche Alltagspraxis, in der Sprache ganz gleich in verschiedene Richtungen präsent ist. Und gleichzeitig hat sie aber auch einen Aspekt des sozialen Hintergrundes und des Klassenbewusstseins. Ne? Also Frankreich, Education ist auch dann immer noch in der Elite des Landes sehr weit verbreitet und Französisch eben dort in den Schulen präsenter. Das bedeutet aber auch, dass manche Arabisch und die arabische Literatur in der Hochsprache gar nicht so lernen, wie es eigentlich vielleicht so vor der Kolonialherrschaft gewesen wäre. Und dann haben wir auch noch diese unglaubliche Begebenheit, dass, wenn man sich die Landkarte anschaut, Arabisch auf so einen unfassbar weiten Raum gesprochen wird und in so vielen Varianten, dass ich ganz zu Beginn meiner wissenschaftlichen Laufbahn in Marokko war und mit Menschen gesprochen habe und sie mir gesagt haben, ja, wir sind die eigentlichen Araber, weil die Osmanen sind gar nicht bisher hergekommen. Und ich als jemand mit palästinensischer Familie lachen musste, weil für uns sozusagen Marokkaner ganz, ganz weit weg sind, auch was das Sprachliche betrifft und das manchmal ganz schwierig ist, sich da zu verstehen. Also diese verschiedenen Perspektiven auf Sprache und wer hat hier eigentlich das Hocharabische und den Dialekt, der am nächsten darin ist, ist auch eine tolle Frage für sich zurückkommt. Aber warum habe ich mich auf Arabisch konzentriert? Dass sich mit Befreiung, Emanzipation und Dekolonialität zu befassen und dann Arabisch und Französisch zu untersuchen, das ist sozusagen eine Aussage. Ich wollte aber dem Arabischen auch den Raum geben, den es verdient, und schauen, wie kann man eigentlich diese Fragen der Unabhängigkeit, der individuellen Unabhängigkeit, der kolonialen, postkolonialen Unabhängigkeit stellen in der eigenen Sprache, in der Sprache, die dort war vorher. Und das war für mich ein Anliegen, dem den Raum zu geben, meiner 300 Seiten, und mich wirklich mit diesen Romanen zu beschäftigen, die ganz, ganz wenig übersetzt sind und deshalb auch wenig besprochen werden hier in europäischen Universitäten. Das ist bei der frankophonen Literatur natürlich anders. Aber ich glaube, dass eben dadurch, dass die Sprachen beide dort vorhanden sind, mein Anliegen im Weiteren sozusagen in die Zukunft geblickt schon wäre, beides zusammenzubringen. Man muss nur in so einer Doktorarbeit auch immer dann einen Fokus setzen. Und ich wollte unfassbar gerne mich dem Arabischen widmen. Ja, was auch so ein bisschen zurück zu meiner eigenen Geschichte geht und warum ich eigentlich angefangen habe, Arabistik zu studieren. Und ich wollte diese Literatur mir erschließen.
Ich finde das wahnsinnig spannend, weil jetzt ja die ganzen Aspekte kommen, was ist eigentlich inkludierend, was ist exkludierend, wo werden welche Gruppen ausgeschlossen und wer hat die Macht, Geschichten zu schreiben an der Stelle. Weil ich mich bei Hocharabisch, das für mich so ein wahnsinnig, auch so interessant ist, dass ja quasi auch auf Arabisch verfasste Romane nicht gleichbedeutend sind mit Zugänglichkeit für alle Tunesierinnen und Tunesier beispielsweise. Also es ist ja, auch das ist ja sozusagen, dadurch, dass es eben nicht die Sprache ist, die Menschen jeden Tag sprechen, finde ich, gibt es da nochmal ein Spannungsverhältnis, was man vielleicht in anderen Kontexten nicht so sehr hat. Also müssten nicht eigentlich Menschen anfangen, auf Dialekt zu schreiben, sozusagen, auch wenn das in sich natürlich ein Paradoxon ist.
Ja. Nein, das ist gar kein Paradoxon mehr, weil das auch einer der neuen Trends ist, die im Entstehen sind und auch schon seit 10, 15 Jahren sozusagen am Werden sind, dass dezidiert auf Dialekt geschrieben wird. Und was eben oft der Fall ist, ist, dass Dialekt auch in den Dialogen der literarischen Charaktere auftaucht und so präsent ist. Aber mittlerweile gibt es auch ganze Romane auf den verschiedenen Dialekten und das ist ja auch eine Art, dieses Paradigma der besonders hochwertigen Literatur zu unterlaufen und zu sagen, Literatur ist Teil unseres Lebens und wir können das auch anders ausdrücken. Eine Frage, die sich in allen Genres, also auch besonders in der Lyrik, schon ganz lange stellt. Ne?
Ist das denn aber noch eine kurze Anschlussfrage? Ist das dann, ist gerade so interessant, ist es denn dann aber nicht auch so, dass man sagen könnte, Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen, jetzt der Unterschied zwischen Sie waren in Marokko und Sie haben familiäre Beziehungen nach Palästina, dass in dem Moment, wo man anfängt, auf Dialekt zu schreiben, man dann wieder sozusagen, man dann auch wieder ausschließend ist, sag ich mal, weil man, also Maghrebinisch jetzt ja bei, also im Spezifischen tatsächlich auch nochmal ja tatsächlich sehr, sich sehr unterscheidet von Dialekten, die jetzt eher in der Levante gesprochen werden zum Beispiel.
Ja, aber ich sehe Literatur nicht als politisches Instrument.
Ja.
Und deshalb würde ich sagen, es ist toll, dass diese ganze Vielseitigkeit sich auch niederschlägt in den unterschiedlichen Texten. Und wenn das in allen Ländern gemacht wird, dann haben wir doch ganz viel erreicht, dass in all ihrer Variation diese wunderbare Sprache lesbar ist und erschließbar ist. Und ja, das wäre eher so meine Antwort auf die Frage.
Ich glaube, was in der Frage auch noch ein bisschen mitschwingt, ist natürlich der, also einmal das positive Element der Identifikation und der geteilten Werte, dann auch der geteilten Sprache oder des geteilten Dialekts dann, was ja aber immer irgendwie automatisch auch zu dieser Abgrenzung eben führt und auch wirklich missbraucht oder instrumentalisiert werden kann, eben um sich abzugrenzen und dadurch die eigene Identität zu stärken, selbst mit Literatur, obwohl das ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist sozusagen, aber die Gefahr besteht ja schon, oder?
Dass man sich am Ende darüber streitet, in welchem Territorium das Kamel steht beispielsweise.
Ja. Oder so eine Nationalliteratur entsteht.
Ja, das ist die interessantere Frage für mich. Da musste ich gerade auch dran denken, dass die Nationalstaaten natürlich in der Region mit dem Lineal gezogen wurden. Ne? Also dass auch Familiengruppen, die eigentlich zusammengehörten, dadurch getrennt wurden. Was dazu führt, dass in verschiedenen Ländern wie Syrien, Palästina, Libanon, Jordanien, ein ganz ähnlicher Dialekt gesprochen wird. Oha, sozusagen. und die Variation eben, wenn man bis Richtung Nordafrika schaut, sich, glaube ich, auch einfach durch die geografische Breite entwickelt hat. Und klar, Frankreich versus England Einfluss, aber auch allein schon durch die unglaubliche Weite dieser Region. Wenn man sich Deutschland vorstellt und Franken versus Hamburg sozusagen, haben wir ja auch hier schon eine Variation. Und auch immer schon. Also wenn man sich das linguistisch anschaut, mit den Lautverschiebungen und den unterschiedlichen Gruppen, Niederdeutsch und Mittelhochdeutsch, dann zurückgehend in die Geschichte. Ich habe ja auch deutsche Philologie studiert. Dann ist das gar nicht so untypisch. Und ich würde einfach sagen, Leserinnen und Leser, Menschen, die Literatur besprechen, Literaturwissenschaftlerinnen, sollten sich einfach nicht instrumentalisieren lassen und die Vielfalt begrüßen.
Ja, und es liegt ja auch eben eine Chance darin, dass die Sprachräume eben nicht sozusagen früher mal künstlich hergestellten Territorialgrenzen entsprechen.
Ja, das ist auch eins der Anliegen, die in meinem aktuellen Forschungscluster ganz groß geschrieben werden. Also was ist eigentlich das Wesen der Literatur an sich? Und wie kann man auch die Literaturwissenschaft und die Komparatistik zusammenbringen? Also das ist meine Vision vielleicht, wenn ich weitergehe in der Wissenschaft, ist auch Arabistik und Arabisch als Teil der Komparatistik der vergleichenden Literaturwissenschaft zu verstehen, die oft in Deutschland noch nach Deutsch, Englisch, Französisch, vielleicht noch Italienisch sozusagen sich ausstreckt und bildet, aber ganz oft allein schon aufgrund fehlender Sprachkenntnisse alles andere ausschließt. Und ich finde es einfach unfassbar toll, wenn man sich trifft und Literaturwissenschaftlerinnen aus diesen unterschiedlichen Fächern miteinander arbeiten. Das habe ich auch in der Doktorarbeit schon machen dürfen, in der Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien, wo man wirklich dann in einem Büro sitzt mit Menschen, die südafrikanische Literatur untersuchen oder mittelhochdeutsch den Artus-Roman oder so. Und ich dann da mit Arabistik. Und da kann man aber so viele Gemeinsamkeiten feststellen. Das hat mich geprägt und das will ich weiterführen. Und deswegen bin ich so begeistert von der Art, wie Literatur uns Welten erschließt und wie wir gemeinsam uns da treffen können. Auch wenn in Regionalstudien man dann eigentlich einem anderen Fach zugehört als dem Französisch-Department. Aber schaut doch mal, Arabistik und Frankophonie, wir müssen doch miteinander reden. Mhm. Das ist es einfach gesagt.
Also so ein Appell zu mehr vergleichendem Arbeiten.
Oder? Mehr vergleichendem und auch außerhalb der bestehenden disziplinären Grenzen. Mhm. Also die zu überschreiten, zu sagen, lasst uns Events gemeinsam organisieren, Konferenzen, vielleicht auch Studiengänge gemeinsam anbieten und Kurse zu zweit unterrichten. Das wäre doch toll, wenn man da einfach das Wissen zusammenbringen kann, anstatt weiterhin nur jeder für sich da. Und man ist ja dann selbst in seinem Fach ein kleiner Außenseiter, wenn man sozusagen der Literaturwissenschaftler, die Literaturwissenschaftlerin im Arabistik-Department. Mhm. In Berlin sind wir da noch stark, aber in anderen Departments ist das dann auch sozusagen noch ein Nischenthema, ne? Mhm. Wo viele dann eigentlich wegen der Politik kommen, der Geschichte. Und auch das ist mir ein Anliegen, denn Geschichte und Politik sind ja in der Literatur vorhanden und man muss sie auch kennen, um sie wiedererkennen zu können. Mhm. Deswegen habe ich auch wenn es meinem Herzen sehr entsprochen hätte, habe ich mich nie für einen dezidiert arabistisch-literaturwissenschaftlichen Master entschieden, sondern eben Modern Middle Eastern Studies. Ich brauchte das, um auch die Arbeit machen zu können, die ich jetzt machen darf. Mhm.
Aber nur noch mal eine Nachfrage dazu. Es gibt doch trotzdem schon so Studiengänge wie vergleichende Literaturwissenschaft, also Komparatistik auch als Studiengang.
Das stimmt. Es gibt die allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft, aber da würde man nie etwas zur arabischen Literatur finden. Okay. Maximum Frankophonie, aber dann auch sozusagen nicht so, dass man miteinander geredet hätte und vielleicht auch das Gemeinsame in diesen verschiedenen literarischen Traditionen mit reinbringen könnte. Mhm. Und dann gibt es sowas wie World Literature Studiengänge, zum Beispiel in Oxford, wo ich studiert habe, hatten sie auch so einen Studiengang. Oh, toll, faszinierend, aber leider kann man da auch fast alles nur dann in englischer Übersetzung sich erschließen. Und da, also ich träume davon, dass man viel bilinguale Texte herausgibt, dass man das auch möglich macht, die Sprache an sich zu wertschätzen, aber auch sich das andere zu erschließen. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich noch nicht so verbreitet. Im Anglophon schon stärker, aber in Deutschland noch ganz wenig.
Wie sieht es denn da aus, wenn man quasi in beispielsweise Nordafrika an den Universitäten ist? Also gibt es dort Literaturwissenschaft, die dann arabische Literatur komparativ mit deutscher Literatur, britischer Literatur, französischer Literatur vergleicht? Oder also ist es quasi ein wissenschaftlich deutsches Defizit in Anführungsstrichen?
Spannende Frage.
Oder?
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, aber wenn ich an meinen Forschungsaufenthalt zurückdenke, auch in Tunis, dann gibt es die Disziplinen dort genauso wie bei uns. Also es gibt dann auch Anglisten. Es gibt auch eigentlich keinen Lehrstuhl für tunesische Literatur, weil oft noch dieses vielleicht auch diese Erkenntnis oder das Bewusstsein da ist, dass alle anderen fokussieren sich ja auf Ägypten und Palästina und die Levant sozusagen, ne? Also das waren ja so die großen Themen in der arabischen Literaturwissenschaft, egal wo man sie studiert, lange Zeit. Und wenn ich jetzt als junge Studentin kam und gesagt habe, ich möchte aber eure Literatur studieren, gab es ein ganz großes Interesse und Freude und Unglauben, dass man da eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben will. Aber vor Ort gibt es eine ganz, ganz aktive literarische Szene mit verschiedenen Kultureinrichtungen, am House of the Novel verschiedene Lesungen, die dort stattfinden. Also es wird ganz, ganz stark rezipiert und nur im Akademischen ist es dann oft so, dass man das unterteilt. Aber gemeinsam mit meinem ganz tollen Professor aus Oxford, Mohammed Salah Omri, habe ich hier auch ein Projekt zwischen Berlin und Oxford gestartet. Und wir widmen uns sozusagen der tunesischen Literatur, der modernen tunesischen Literatur in ihrer Vielseitigkeit und geben da jetzt das allererste englischsprachige Buch dazu heraus, zusammen mit einer Anthologie, die dann auch die eigentlichen Texte erschließen soll. Und da haben wir zum Beispiel auch tunesische Anglisten mit eingeschlossen, die Kulturkunstwissenschaftler, die irgendwie noch mal einen ganz anderen Blick einbringen und genauso viel zu sagen haben, also zur Literatur vor Ort.
Das heißt, Sie plädieren quasi für grenzüberschreitende Forschung, sowohl zeitlich als auch geografisch, als auch über die Disziplinen hinweg.
Nicht nur grenzüberschreitend, sondern ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz wichtige Maxime ist, wenn man Arabistik studiert an einer europäischen Universität, dass man nicht alleine im Kämmerlein sich was überlegt, sondern dass man vor Ort ist, mit den Menschen spricht und gemeinsam mit ihnen Projekte startet. Alles andere fände ich anmaßend. Und selbst wenn ich selber auch arabische Familie habe und mich auch zugehörig fühle, bin ich ja nicht tunesisch. Also ich kann so viel von den Kollegen und Kolleginnen vor Ort lernen. Und das wäre einfach für mich nicht richtig, wenn man das nicht machen würde.
Und jetzt haben Sie das gut schon erklärt, was das heißt, dieses transkulturelle Arbeiten. Aber was genau heißt jetzt transtemporal, also über verschiedene Epochen, Zeiten hinweg?
Also dieses Element trans beschreibt ja, dass man auch sich nicht nur einzelnen Zuschreibungen widmen und sich dem erschließen oder ergeben möchte, sondern dass man auch ein bisschen flexibler an die Sache herangeht. Und transtemporal im Bezug meiner Forschung ist zum Beispiel, dass diese Befreiungsfrage, ne, eben nicht nur im sogenannten arabischen Frühling gestellt wird, sondern auch vorher schon in unterschiedlichen Phasen des sich Aufwiegelns und des Ergreifens einer eigenen Stimme, zum Beispiel bei den Brotunruhen in den 80ern, in der Unabhängigkeit, aber dann auch viel länger zurückreichend und transtemporal eben über die verschiedenen Epochen hinweg für das Heute Antworten findet. Ja.
Okay. Also eigentlich das Gegenteil gewissermaßen von einer Singularität eines Ereignisses.
Ja, und auch betonend, dass Literatur da überall ist und auch überall mitreden kann. Mhm. Ne? Dadurch, dass man nicht nur direkte Zitate aus alten Texten findet, sondern auch Anspielungen, wird vieles lebendig, was in anderen Kontexten gar nicht mehr da wäre und auch bewahrt, aber auch neu interpretiert. Mhm. Dass es dieses Transtemporale, was da ganz spannend ist.
Ich finde das sehr inspirierend, so die Idee, dass bestimmte Geschichten, Motive, Figuren quasi durch die Zeit reisen und an verschiedenen Stellen immer wieder aufgegriffen, neu interpretiert werden. Ich frage mich da auch an der Stelle, dass wir ja auch einfach jetzt inzwischen oder auch eigentlich schon seit immer in Gesellschaften leben, die extrem mobil sind, manchmal gezwungenermaßen, manchmal freiwillig. Was sozusagen oder auch und gerade ja auch zwischen Europa und beispielsweise Nordafrika ist eine große Mobilität gibt, also Migrationsbewegungen, teilweise Literaturschaffende, die sich im Exil befinden beispielsweise. Wie wirkt sich das auch auf? Also was ändert es sozusagen für den Blick beispielsweise palästinensischer Literaturschaffender, wenn man außerhalb von seinem Heimatland ist, beispielsweise im Denker, wie wird das literarisch verarbeitet dann?
Da würde ich gerne zwei Aspekte ansprechen. Eine Sache noch zu Tunesien, dass dieses sich an unterschiedlichen Orten befinden und das Reisen gar nicht auf unsere moderne Zeit beschränkt ist, sondern dass eben einer der zentralen Charaktere, der immer wieder auftaucht, Ibn Khaldun ist, der reisende, geschichtsschreibende Soziologie hinterfragende, prägende Mensch der und Intellektuelle, der selber auch in Tunis geboren wurde. Mhm. Ne? Und das heißt, das ist gar nicht auf unsere Zeit beschränkt. Aber es freut mich, dass Sie die palästinensische Literatur ansprechen, zu der ich ja auch viel gearbeitet habe, im PalRead-Projekt, das am Anfang erwähnt wurde. Und da stellt sich diese Frage nochmal aus ganz anderer Sicht, nämlich aus diesem existenziellen Überleben wollen als Kultur, die gerade im Zerstören und ja vom Verschwinden bedroht ist. Ne? Das ist natürlich etwas, das nicht erst kürzlich der Fall geworden ist, sondern das sich schon ganz lange ankündigt und das 1948 eben mit der Staatsgründung Israels durch die Nakba eine ganz große Welle erfahren hat. Und aus dem Grund befinden sich natürlich viele Palästinenserinnen und Palästinenser in der ganzen Welt verteilt. Und was dieses Forschungsprojekt unternommen hat, ist, was ich finde, etwas ganz Tolles. Unter der Leitung von Rivka Abu-Remaili, die da auch von der Europäischen Kommission Geld einwerben konnte, was wirklich ganz toll ist, dass man diese Stimmen einfängt, sichtbar macht, zugänglich macht auf einer Open Access Datenplattform, auf der wir dann auch Visualisationen erarbeitet haben, von den Netzwerken an verschiedenen Zeitschriften, Herausgebenden, Autorinnen, Autoren, und zwar nicht nur Mahmoud Darwish, der Nationalpoet des Landes, sondern auch ganz viele andere tolle Intellektuelle wie Salma Khadra al-Jayousi, die die palästinensische Literatur in den USA und im englischsprachigen Raum hörbar gemacht hat. Und das hat mir eine unglaubliche Freude bereitet, da mitzuarbeiten, weil diese Literatur sonst auch sich verlieren würde in der Welt und so viel doch zu sagen hat und so viel Verbundenheit zeigt zwischen den unterschiedlichen Ländern. Also mein Hauptschwerpunkt war da auch, die Verbindungen zwischen Palästina und Nordafrika herauszustellen. Und da gibt es wirklich Netzwerke, die von Beirut, Kairo über Tunis, Paris gereicht haben. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr fasziniert hat und wo ich mir auch gut vorstellen könnte, vielleicht mein nächstes Buch dazu zu schreiben, wie diese literarischen Netzwerke und auch diese Zeitschriften sich entwickelt haben. Also das Tolle daran ist wirklich, wenn man sich diese Zeitschriften anschaut in den Archiven, man taucht ein in die Literaturwissenschaft von damals. Mhm. Ne? Also in die Debatten. Wie können wir das klassische arabische Gedicht reformieren und was verlieren wir, wenn wir uns dem ergeben und was gewinnen wir und wie können wir neue Ausdrucksformen in diesem ganzen Wandel und auch politischen Wandel finden? Das ist sehr, sehr faszinierend und auch in diese Autoren-Lebensgeschichten einzusteigen, wer mit wem zusammen gewohnt hat und dann in Paris weiter Bücher herausgegeben hat. Also diese Lebendigkeit einer Literatur, die in der ganzen Welt gezwungenermaßen verteilt ist, das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen.
Können Sie vielleicht auch noch so ein paar konkrete Beispiele für Narrative, die beispielsweise Befreiung, Emanzipation, Kampf gegen Kolonialismus beschreiben geben? Also, denn also meiner Meinung nach ist das Bild so im Allgemeinen der Gesellschaft sehr politisch medial geprägt, gerade wenn es um diese hoch aufgeladenen Begriffe geht, wie Befreiung, Emanzipation, Befreiungskampf, auch. Was wären da so ganz konkrete Beispiele für diese Narrative, entweder jetzt in Palästina oder Tunesien?
Ich gehe dann mal zurück zu Tunesien, weil das war ja der Aspekt, in dem ich diese Narrative untersucht habe, oder der Fokus. Und da kann ich Beispiele nennen, die eben auch nicht nur vorkolonial, kolonial oder postkolonial untersuchen, sondern auch die Kluft zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich, zwischen unterschiedlichen Geschlechteridentitäten. Und das sind so, es war eines meiner Hauptkapitel, wo ich eben immer zwei Romane zu diesen einzelnen Komplexen untersucht habe, dass sich diese Befreiung auf ganz unterschiedlichen Ebenen vollzieht. von der Befreiung der von gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Zum Beispiel im Roman von Hassuna al-Musbahi, der auch auf Englisch übersetzt ist, A Tunisian Tale, Hikaya Tunisia, wo man debattieren kann, ob es jetzt eine tunesische Geschichte oder eine tunesische Geschichte ist. aber das ist eben die Geschichte eines Sohnes, der seine Mutter ermordet, um sich auch zu befreien von dieser von diesem ländlichen Bewusstsein, in dem sie groß geworden ist. Sie hatte schon den Schritt in die Stadt versucht zu wagen mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn, aber sie sind gescheitert. Und warum sind sie gescheitert? Weil sie sozusagen in der Vorstadt hängen geblieben sind und auch im marginalisierten Raum. Sie konnten sozusagen nicht ins Zentrum vorreichen und sich bewegen. Und das ist ein Komplex, der diesen erwachsen werdenden Sohn beschäftigt und der dann letztlich seinen Vater rächen will, der eben aufgrund dieser gewaltsamen Kontexte in der Vorstadt letztlich sein Leben verliert. Also so wäre mal eine ganz konkrete Geschichte. Aber was mich auch besonders fasziniert hat, und ich habe auch das nicht nur in dem einen Unterkapitel zu Geschlechteridentitäten, zu Frauen und Autorinnen untersucht, sondern auch durchweg eigentlich in der Arbeit zu fragen, wie erzählen eigentlich Frauen auch diese Emanzipation neu? Also nicht nur im politischen Sinne, sondern auch im literarischen Sinne. Und da hatte ich tolle Texte, die auch diesen Trub oder diese Idee des feministischen Monologs sozusagen, wie bei Nawal Saadawi aus Ägypten, komplett durchbrechen und plötzlich ganz vielstimmig auftreten. Mhm. Also dass man auch durch diese Form von Literatur dieses Befreiungsnarrativ erzählen kann, das war eine tolle Erkenntnis, dass man eben nicht nur sucht, okay, was finden wir jetzt hier für Dinge, die entgegengesetzt sind und so, aber auch auf dem individuellen Level Ausdrucksformen da reinspielen.
Die dann möglicherweise auch nochmal subtiler wirken.
Weil genau. Sie ja. Absolut, ja.
Spannend.
Ja, ich glaube, wir kommen so langsam auch Richtung Ende. Was ich mich noch gefragt habe, wie ist Ihre Einschätzung gerade zum, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, was sozusagen noch, wie Ihre Vision aussieht, wie sich, was sich verbessern ließe praktisch auch in der wissenschaftlichen Landschaft. Mhm. Und gibt es so deutschlandspezifische Charakteristika, wenn es darum geht, arabische Literatur, arabische Prosaliteratur zu erforschen?
Mhm. Gibt es. Deswegen, ich will es positiv formulieren, habe ich verschiedene Universitäten besuchen wollen in unterschiedlichen Ländern. Also ich habe überall was gelernt. Mhm. Und in Göttingen ganz, ganz tollen Start gehabt mit ganz viel klassischer Literatur, Philosophie, die unglaublich wichtig ist, weil wenn man diese Referenzen nicht kennt, kann man auch nichts Modernes untersuchen. Dennoch habe ich erst in Paris festgestellt, dass man ja auch moderne Texte als Kurs sozusagen besuchen kann, ein ganzes Semester lang Bachelorarbeiten darüber schreiben kann. Und da ist es in Deutschland oder im deutschen wissenschaftlichen Kontext schon mehr am Kommen, aber noch unterrepräsentiert im Vergleich zu der klassischen arabischen Literaturwissenschaft. Ich würde mir wünschen, dass es dafür auch mehr Lehrstühle gibt und dass man da mehr Kurse anbietet und die so auch dem Interesse der Studierenden gerecht werden kann, die ja ganz oft eben sowas wie arabischer Frühling im Kopf haben und dann überrascht sind, dass sie dazu gar nicht so viel lernen können. Ich meine, Marburg ist ja ein ganz toller Ort, wo sie auch studiert haben, der da Geschichte schreibt im Fach, ne, und auch durch dieses MECAM-Projekt mit tunesischen Universitäten zusammen etwas etabliert hat, so etwas an anderen Universitäten noch weiter auszubauen und mehr Kurse zum Modernen anzubieten, das wäre toll. Ja, das hätte mich als Studentin sehr gefreut.
Vielleicht sehen das ja die verantwortlichen Personen.
Ja, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Wir haben ja über ganz viele verschiedene inhaltliche Themen gesprochen. Ich freue mich sehr darauf, Ihre Dissertation zu lesen, sobald Danke. Sie als Buch erschienen ist. Und habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Mhm. Und zwar würde mich interessieren, Sie haben sich jetzt ja in den letzten Jahren mit vielen verschiedenen Figuren beschäftigt in Ihren Prosa, in der Prosaliteratur, die Sie untersucht haben. Was ist vielleicht so eine Figur, eine Stimme, eine literarische Situation, die Sie geprägt hat oder die Sie sozusagen auch jetzt so in Ihrem Alltag manchmal mit sich tragen oder an die Sie manchmal denken müssen? Was hat Sie überrascht?
Ich habe in verschiedenen Romanen eine Figur wiedergefunden, die öfter auftaucht, und das ist die Figur der erzählenden jungen Protagonistin, die dieses Generationentrauma unterschiedlicher Art überwindet. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil das ist eben eine unterrepräsentierte Figur bisher gewesen, und die taucht in verschiedenen Texten auf, in dem auch sozusagen Protagonistinnen zu Autorinnen werden, schreiben, lesen und so auch das ganze Genre nochmal neu definieren und neue Aspekte reinbringen ins nicht nur existieren, sondern auch eine Figur namens Salma fragte plötzlich die Erzählerin auf der ersten Ebene, warum hast du meine Geschichte so geschrieben? Warum kann ich sie nicht gut enden lassen? Und so eine eigene Macht ergreifen und zu sagen, ich möchte beitragen, das hat mich fasziniert. Und vielleicht auch, weil ich selber sozusagen Jungfrau da rein spiele, konnte ich mich damit ganz gut identifizieren.
Emanzipation par excellence sozusagen.
Ganz genau.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Hannah Natur.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank auch für die Einladung. Vielen Dank.